Places to go. Unser Place to go, den wir euch heute vorstellen, ist ein Mittelgebirge im Süden von Sachsen, an der Grenze zu Tschechien.
Und darüber hinaus bis rein nach Tschechien.
Genau, genau. Das Erzgebirge, das ist grob 150 Kilometer lang und 40 Kilometer breit, verteilt sich ungefähr hälftig auf die beiden Länder und ist wirklich so ein richtiges Naturparadies, ne? Also im Winter kann man hier super Skifahren, in den übrigen Jahreszeiten dann wandern oder Mountainbiken. Was ihr hier alles machen könnt, dazu stellen wir euch noch mal ein paar Infos zusammen in unseren ja immer sehr ausführlichen Shownotes auf unserer Reiseplattform plazy.travel.
Aber jetzt und hier, da fokussieren wir uns auf etwas anderes, nämlich auf eine ganz besondere Handwerkstradition im Erzgebirge. Eine Tradition, die gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit so Hochkonjunktur hat. Und wie immer machen wir das kurz und knapp in unter 10 Minuten mit den wichtigsten Fakten und Hintergründen. Und bevor wir einsteigen, stellen wir uns aber nochmal ganz kurz vor. Ich bin Katrin Sander.
Und mein Name ist Inka Schmeling. Katrin und ich, wir hosten diesen Podcast und auch das Reiseportal plazy.travel. Da findet ihr neben unseren Shownotes noch viele Tipps zu Reisezielen in Deutschland und auch im Rest der Welt. Jetzt aber auf nach Sachsen, ins Erzgebirge. Und wir starten mal mit einer kleinen Zeitreise. Ins 19. Jahrhundert. Das Erzgebirge, das hört man ja schon so ein bisschen am Namen, das ist eigentlich seit dem 12. Jahrhundert eine Bergbauregion.
Ja, ist sie ja zum Teil sogar noch heute, ne? Jetzt wird hier gerade zum Beispiel Lithium abgebaut.
Ja, das stimmt. Früher war es was mehr Silber, Kupfer, Erz natürlich. Aber es gab im Bergbau immer so Höhen und Tiefen, würde ich mal sagen. Und darum haben sich die Familien der Bergleute mit der Zeit auch so eine Art Nebenerwerb aufgebaut, und zwar Holzkunst.
Ja, für die Landwirtschaft war die Gegend nämlich nicht so richtig optimal. Mit den ganzen Bergen und Wäldern war das schwierig. Holz aber, das hatte man hier wirklich genug.
Ja, und als es dann im 19. Jahrhundert mal wieder eher schlecht lief im Bergbau, da wurde tatsächlich die Holzkunst für viele Familien ja vom Neben- zum Haupterwerb.
Vor allem zwei Orte entwickelten sich damals zu echten Zentren der Holzkunst. Das ist einmal Seifen, das wird ja heute auch Spielzeugstadt genannt, und das gut 30 Kilometer entfernte Grünhainichen. Und dort in Grünhainichen, da wurde genau zu dieser Zeit, 1887, jemand geboren, der zum Star der erzgebirgischen Holzkunst wurde, Margarete, kurz Grete, Wendt.
Ihr Vater war Direktor der staatlichen Spielwaren- und Gewerbeschule in Grünhainichen. Und kein Wunder also, dass Grete Wendt ziemlich früh Drechseln gelernt hat und alles andere, was man sonst noch so können muss in der Holzkunst. Sie gehörte zu den ersten Frauen, die dann an der Dresdner Akademie für Kunstgewerbe studieren konnte. Und hier, also in Dresden, da hat sie auch eine sehr wichtige Weggefährtin kennengelernt, Margarete Kühn.
Diese beiden Frauen, die gründeten 1915 eine gemeinsame Firma, Wendt und Kühn. Margarete Kühn, die verließ 1920 das Unternehmen, da heiratete sie nämlich und, so war das damals, jeder Besitz einer Frau ging mit der Heirat auf den Mann über, also auch die Firma. Aber Wendt und Kühn wird berühmt mit den Figuren, die Grete Wendt entworfen hat und die heute ja sowas wie einen Ikonenstatus haben. Das Aushängeschild, das sind die 11-Punkte-Engel mit ihren Musikinstrumenten, die ihr bestimmt kennt. Und auch sehr beliebt und bekannt sind die Blumenkinder, die gibt's das ganze Jahr über.
Beide kann man auch heute noch kaufen, und was das Besondere ist, diese Figuren, die sehen heute nicht nur aus wie vor über 100 Jahren, das ist ja ein zeitloses Design, sondern die werden auch noch genau so hergestellt. Also in Handarbeit, hier in der Manufaktur in Grünhainichen, am Geburtsort von Grete Wendt. Wir haben uns hier mit einer Auszubildenden unterhalten, mit Sarah Endig. Sie ist 18 Jahre alt und im dritten Lehrjahr. Und ihre Lehre macht sie sowohl hier als auch an Deutschlands einziger Holzspielzeugmacher- und Drechslerschule in Seifen. Sarah, was begeistert denn dich und auch die vielen Sammler und Sammlerinnen da draußen heute noch für diese traditionelle Handwerkskunst und konkret auch für diese Figuren?
Also die Figuren, zum Beispiel die Engelmusikanten, die wurden ja schon 1923 entworfen, und die Figuren haben eigentlich immer noch die gleiche Grundgestalt. Die bekommen nur noch ein neues Instrument mit an die Hand gegeben. Und ich denke, was die Leute da so fasziniert, ist, wenn es die Figuren mal wieder gibt, die gibt es ja nicht die ganze Zeit durch, aber wenn es irgendeine bestimmte Figur mal wieder gibt oder so, vielleicht hat man die mal bei der Oma irgendwo im Schrank gesehen und das ist vielleicht so ein bisschen Kindheit mit dabei oder bei den Eltern oder hat zu Weihnachten immer geschenkt bekommen und sammelt das. Und ja, ich denke, das fasziniert da viele Leute, vor allem auch, wie die Figuren hergestellt werden, weil ist ja schon sehr einzigartig. Und ist natürlich Handarbeit, was das dann nochmal irgendwo faszinierender macht, dass es jetzt nicht alles nur von Maschinen gemacht wird.
Ja, also Nostalgie ist es sicher. Das ist mit diesen Figuren einfach verbunden. Da hängen viele schöne Erinnerungen dran. Aber tatsächlich, wie du sagst, Sarah, es steckt ja auch noch was anderes dahinter. Respekt vor der Handarbeit, die in dieser Entstehung, in dieser Herstellung steckt. Denn so eine Figur, die entsteht ja an ganz verschiedenen Stationen. Da gibt's die Dreherei, die Leimerei, die Taucherei, die Bemalung. Du, Sarah, bist gerade in der Taucherei. Erklär uns doch mal, was macht man denn da eigentlich genau?
Die Figuren werden zweimal mit Grundfarbe getaucht und einmal mit Lackfarbe größtenteils. Und dann eben auch nochmal entkontrolliert. Und das schafft natürlich erstmal die Grundlage, dass auch dann die Farben richtig schön strahlen und dass das alles unten drunter glatt ist, dass da keine Kritzeln drin sind. Also ich würde schon sagen, es hat schon großen Einfluss mit darauf, wie die Figur dann am Ende aussieht.
Ihr Gesicht bekommen die Figuren ganz am Ende und ich habe gehört, das ist eine Kunst, für die man 2 Jahre braucht, um sie zu erlernen. Und zwar mindestens. Stimmt das, Sarah?
Ich kann schon sagen, dass das lange dauert. Vor allem die Gesichter sind ja auch, würde ich behaupten, mit in Fokuspunkt, der natürlich fast perfekt sein muss. Es ist ja immer noch Handarbeit, trotzdem soll es ja schön aussehen. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr lange dauert, bis man da komplett reinfindet.
Man muss also wirklich sehr, sehr genau arbeiten. Und das muss man ja eigentlich im ganzen Prozess, oder?
Ja, das stimmt. Also Fingerspitzengefühl ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Ja, Fingerspitzengefühl, das braucht man bei der Herstellung, klar. Aber auch noch bei der Strategie dahinter, sag ich mal. Denn man muss sich ja überlegen, wie viel Neues darf hinzukommen bei diesen Figuren, die da ja jetzt seit über 100 Jahren so eine echte Fangemeinde aufgebaut haben.
Ja, und da ist man hier bei Wendt und Kühn auch tatsächlich vorsichtig. Also man stimmt sich sehr genau im Team miteinander ab. Die SammlerInnen, die reichen auch regelmäßig Wünsche und Vorschläge ein. Und man wirft doch immer noch mal einen Blick auf die Originalvorlagen von Grete Wendt. Das ist sozusagen der Blick nach oben, so nennt man das hier. Und so bekommen dann die 11-Punkte-Engel zum Beispiel auch mal neue Instrumente heute, wie ein Alphorn zum Beispiel. Aber manche dann auch nicht, also zum Beispiel keine E-Gitarre.
Sarah, eine Frage habe ich jetzt noch. Wie bist du eigentlich als Schülerin auf diese Idee gekommen, so ein traditionelles Handwerk zu lernen?
Meine Großeltern haben mich dann mal mit hier zu Wendt und Kühn, zu den Schautagen genommen. Einmal. Und ja, das hat mich dann so fasziniert. Ich stand dann dort wahrscheinlich so lange vor den Stationen, habe mir das alles ganz genau angeguckt, dass ich dann jedes Jahr gehen wollte. Und dann waren wir tatsächlich jedes Jahr da.
Also warst du schon in deiner Kindheit quasi Dauergast hier in der Wendt und Kühn-Welt in Grünhainichen. Und wir können euch das tatsächlich auch sehr empfehlen, hier mal zu Besuch vorbeizuschauen. Man kann sich im großen Musterschrank noch die historischen Muster von Grete Wendt anschauen und sieht aber gleichzeitig auch, wie diese Figuren noch heute in Handarbeit hergestellt werden.
Ja, da kann man sogar, zumindest digital, mal selbst eine Figur aus Holzteilen zusammenfügen und auch tauchen, was übrigens gar nicht so einfach ist. Also da bekommt man echt nochmal einen anderen Respekt vor Sarah und ihren Kolleginnen.
Und auch in Seifen in der Wendt und Kühn Figurenwelt, da kann man selbst aktiv werden. In der Kreativgalerie, da kann man sich für seine Engel zum Beispiel eine ganz eigene Bühne gestalten. Wir schreiben euch beide Adressen in unsere Shownotes auf playsy.travel und ihr findet dann da auch noch weitere Tipps für Grünhainichen und Seifen. Und damit sagen wir für heute Tschüss aus dem Erzgebirge. Wir bleiben aber in Sachsen, denn nächste Woche, da geht's in die weltberühmte Porzellanmanufaktur nach Meißen. Wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Alles Gute!